Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 18. November. Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Nils Fliessert und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Guten Tag.
Guten Tag.
Schön, dass wir beide mal wieder als Duo hier tätig werden.
Ja, ich musste die letzten Wochen mit meinem Wiechert aufnehmen.
Ich wusste gar nicht mehr, wie der Gerät bedient wird hier, weil ich hier schon so lange nicht mehr gesessen habe. Mein letzter Podcast war tatsächlich mit einem Meeresrauschen im Hintergrund von Hawaii. Danach bin ich abgetaucht, jetzt bin ich wieder da.
Jetzt gibt es nur Regenrauschen in Hamburg.
Regenrauschen, genau. Wenn es draußen rauscht, dann sind das die Wassermassen, die... Nein, wir lügen uns ein zurecht. Es regnet
gerade
überhaupt
geht's
nicht.
Es heute
ist
Morgen.
Ganz gut. Es ist arschkalt, aber es ist... so ist das im November. Aber wir haben ja reichlich Sonne auf den Fernsehbildschirmen bei verschiedensten Rennen, wenn man jetzt so guckt, was für eine Überleitung.
Es soll auch sehr warm gewesen sein. Ich glaube, in Dubai auch 30 Grad Wassertemperatur.
Ja, genau. Falls einem warm wird, dann einfach schwimmen gehen, das passt schon. Da wollen wir darüber natürlich reden und über das Drama von Dubai, wie es schon heißt, oder wahlweise auch das Debakel von Dubai. Das müssen wir alles einordnen und das werden wir auch alles tun. Und bevor wir das machen... Machen wir erstmal einen Presenter.
Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Partner Aidsleep, denn der Schlaf ist der größte Performance-Booster und genau da setzt unser Partner an. Mit dem neuen Pod 5 holst du dir die neueste Generation smarter Schlaftools ins Schlafzimmer. Der Pod ist nicht einfach nur ein Matratzenersatz, sondern ein smartes Cover, das du auf deine bestehende Matratze drauflegst. Und was bringt es? Ganz einfach bis zu einer Stunde mehr Qualitätsschlaf pro Nacht. Denn der Pod reguliert automatisch deine Kerntemperatur, deine Körpertemperatur, getrennt für jede Bettseite von kühlen 12 bis warmen 43 Grad, heißt kein Streit mehr um die richtige Temperatur. Jeder schläft so, wie es perfekt passt. Dazu erkennt der Pod sogar, wann du schnarchst und passt deine Liegeposition automatisch an. Jeden Morgen bekommst du dazu ein detailliertes Schlaftracking, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz, die Tiefschlafphasen, alles automatisch und ohne Wearable. Außerdem bietet der neue Autopilot Health Check dir deine Gesundheitstrends an und zeigt dir Herzrhythmus, Atmung und Erholung und kann so frühzeitig auf Auffälligkeiten hinweisen. Wenn du den Pod ausprobieren willst, kannst du einfach mit dem Code TRIATHLONTALK noch bis zum 1. Dezember ganze 700 Euro auf den Pod 5 Ultra sparen. Einfach auf aidsleep.com/triathlontalk gehen und dort den Code einlösen. Alles weitere dazu natürlich nochmal in den Shownotes.
So, wir haben viel vor heute. Wir müssen diskutieren, aber wir machen, natürlich fangen wir an beim Renngeschehen in Dubai. Du hast es schon gesagt, heißes Wasser, heiße Action am Anfang beim Schwimmen und dann eigentlich alles so wie immer. Kann man so sagen, oder? Bis es das nicht mehr war.
Bis es das nicht mehr war, ja, auf
es
jeden
war
Fall.
Wirklich so. Ich meine, ich habe das Rennen geguckt, ich habe es verfolgt hier, ne, habe das Schwimmen angeguckt, war ganz fasziniert davon, von den unterschiedlichen Linien, wie so geschwommen wurde und was da alles so drüber erzählt wurde. Und Jan Frodeno hat das genau eingeordnet und hat gesagt, ja, manchmal ist es besser, einfach einen anderen Weg einzuschlagen, wegen der Strömung und so weiter hin und her. Und ich war ganz fasziniert und dann kam der Radkurs und dann war ich ganz gelangweilt, weil ich mir die Bilder angeguckt habe und habe einfach gesagt so, boah. Was ist das denn schon wieder für eine Strecke? Also es tut auch mir leid, dass man immer wieder darauf rumreiten muss, aber es ist einfach, es ist kein Genuss, das anzugucken und es ist keine Werbung für Triathlon, wenn man solche Kurse hat. Da muss man schon wirklich, so wie wir, arg Fan sein, um sich am Renngeschehen begeistern zu können. Und das kann man ja auch. Das ist da passiert dann ja auch immer viel und es sind ja auch immer wieder Namen im Spiel, wo man sich dann fragt, wie läuft das wohl alles für die und so weiter. Und dann läuft es aber so, wie es dann immer gelaufen ist eigentlich dieses Jahr. Dann kommt irgendwann Hayden Wild, holt seinen Schwimmrückstand auf, setzt sich an die Spitze, kontrolliert alles, selbst wenn Mathis Magiré noch mal manchmal eine Anwandlung gekriegt hat und sich nach vorne gesetzt hat, dann hat, also als wenn er gedacht hätte, so, was soll das denn? Ich mach das hier. Ich setze mich nach vorne, ich mach das Tempo, so wie sich das gehört. Und das hat er auch gemacht. Und ich fand es dann sehr witzig, Jan Frodeno hat irgendwann, es ging dann so, was glaubst du, was geht ihm durch den Kopf? Denkt er schon an seine Run-Pace und so weiter? Oder ja, vielleicht denkt er auch an den Zielburrito schon, weil irgendwie... Ja, so ist es halt. Wenn man alle Rennen gewinnt, dann gilt es halt quasi als ausgemacht, dass man das Rennen gewinnt. Und dann wurde es wild.
Er hat auf jeden Fall nicht an die zweite Wechselzone gedacht. Das kann ich dir sagen.
Das kann man, ja, noch nicht, würde ich sagen. Also ja, das Drama ist, denke ich, weitestgehend bekannt. Wir wollen es natürlich trotzdem einmal zusammenfassen. Die Dramen, muss man sagen. Es ja, ist ja verschiedene Sachen sind schiefgegangen. Die erste Sache war die Spitzengruppe, bestehend aus, wie gesagt, Hayden Wild, Mathis Magiré und Martin van Riel, haben sich abgesetzt, vorne schön das Tempo gemacht, nicht gekreiselt, sondern, wie wir eben schon gesagt haben, Hayden Wild vorne weg. Und in dem Moment, als alle Runden absolviert waren, war Hayden Wild, kann man so sagen, der Meinung, er muss noch weiterfahren, weil seine Kilometeranzeige auf seinem Computer noch nicht die geforderten Kilometer angezeigt hat. Das scheint auch so zu stimmen, wenn man die Strava-Einträge der anderen anguckt. Waren es keine 80 Kilometer? Es sollten auch keine 80 Kilometer sein, also 79,22 war quasi die Ansage vorm Rennen, dass das so hinkommen würde. Und Vincent Louis hatte zum Beispiel am Ende 77,69 Kilometer auf der Uhr. Und ich glaube, wenn man das so richtig gesehen hat im Stream, war bei Hayden Wild immer von 76 Kilometern die Rede, die er gehabt hätte. Und da war er über Meinung, das kann nicht reichen, ich muss noch eine machen. Das führte dazu, dass er vorbeigefahren ist an der Wechselzone, gezeigt hat, ich mache noch eine. Und ja, Mathis Magiré ihm gefolgt ist. Und Martin van Riel, der eigentlich schon ready war, nach eigener Aussage, um in die Wechselzone abzubiegen, hat sich verleiten lassen zu sagen, ja, wie, was, wenn die jetzt alle, ja, dann fahre ich auch weiter. Und hat sich den angeschlossen. Ende vom Lied, alle drei haben eine zusätzliche Runde absolviert. Von 8 Kilometern. Über 8 Kilometer sogar.
Und damit war es dann hin mit dem Rennausgang oder mit dem ja, nächsten Sieg bei der T100 für Hayden Wild auf jeden Fall. Ist natürlich auch immer dann für die anderen, die so hinterherfahren, wenn man selber vielleicht nicht so aufpasst und mitzählt. Ich meine, du hast angesprochen, der Radkurs, also verwinkelt und bei welcher Mitteldistanz fährt man schon mal 8 Runden irgendwie. Und 8 ist auch, also Runden, 3, 4 Runden, das kriegt man noch gut mitgezählt.
Ja, würde ich auch so sehen.
Aber so 8 Runden und dann, wenn du die ganze Zeit wirklich am Anschlag fährst und so. Und
ja, noch den Kopf unten hast, ja. Du musst aufpassen, Race Ranger, wie leuchtet der? Ne, dann hast du auf jeden Fall, sieht das da überall gleich aus. Also, ne, weißt du, du hast auch keine Landmarken oder so, dass du sagst, okay, hier ist das Stück durch den Wald und dann kommen wir irgendwie da hinten wieder rum oder so. Ja. Also das kann ich alles nachvollziehen, so. Ja.
Ja, und dann war es geschehen.
Genau. Es ist passiert. Und ich glaube auch mit der ganzen Diskussion, die dann danach eingesetzt hat und so weiter, ist das alles auch auf mehr oder weniger Verständnis gestoßen. Hayden Wild hat, als er ins Ziel gekommen ist, geschimpft wie ein Rohrspatz, so, ne?
Auf der Laufstrecke ja schon.
Ja, also, ja, genau. Also, aber die Laufstrecke, da kommen wir ja später noch zu. Aber Fakt ist, die drei sind vorbeigefahren und letztendlich kann man nicht anders sagen als euer Fehler. Alle anderen haben es geschafft, rechtzeitig abzubiegen. Euch ist das nicht gelungen, müsst ihr verantworten. Aber da kann man natürlich dann trotzdem Fragen stellen. Warum wird es da nicht angezeigt? Ne? Warum wird denen nicht geholfen, den Athleten? Warum macht man keine Hinweise darauf? Ne? Das heißt, okay, ihr seid durch. Oder warum signalisiert man ihnen nicht, das ist eure letzte Runde? Ne? Das müssen alle klar haben, sozusagen.
Gibt es ja bei der Kurzdistanz, das ist ja auch ein Rennen von World Triathlon, da gibt es die Glocke ja auch für eine letzte Runde. Also warum gibt es das bei anderen Veranstaltungen von World Triathlon nicht? Ja. Ist ja dann auch die Frage.
Ist eine gute Frage, war vielleicht bisher nie so gefragt, aber es gab ja schon oft bei der T100 halt tatsächlich so Kurse, die halt so viele Runden beinhalten. Und ich kann das schon nachvollziehen. Ich finde das, ich hätte das auch schwierig gefunden. Wobei, ja, also da ist irgendwie was ganz, ganz, ganz schlimm schief gelaufen bei Hayden Wild, dass er halt offensichtlich der Meinung war, er müsste es noch voll machen, weil ich meine, wenn man dann zusammenzählt, wäre er natürlich sonst viel zu lang gewesen. Da kann man natürlich auch eigentlich von ausgehen, dass das auch nicht der Fall sein wird, ne?
Also, vor allem, wenn man im Briefing ja schon gezeigt bekommen hat, dass es schon weniger als 80
kürzer
Kilometer
ist. Genau.
Aber ja, wie gesagt, wenn man da so am Limit ist, dann hat man vielleicht auch nicht mehr die größte Denkkapazität und ich denke, da kann das auch schon mal passieren. Ist natürlich ärgerlich, dass da bei einer Veranstaltung, die für Profis ausgeschrieben ist und mit so viel Preisgeld irgendwie dotiert ist, dass man da nicht mal eine Person irgendwie abstellt, die anzeigen kann, bitte in die Wechselzone fahren.
Ja. würde man meinen, ne? Dass ja, das passiert.
Beim Frauenrennen ging es dann ja.
Ja, da war das Kind nur für die Männer schon im Brunnen gefallen, ja. Aber wir hatten es angedeutet, es war ja nicht das Ende des Dramas. Also was war dann passiert? Die ersten drei waren weg. Das führte dazu, dass auf einmal Leute, die schon, wo man gedacht hat, für einen Sieg wird es schon ganz schön schwierig, sagen wir mal so. Sprich Sam Dickinson und Mika Not, die letztendlich eben da nicht mit dieser Führungsgruppe mitfahren konnten, sahen sich auf einmal in der Position, dass sie relativ schnell hintereinander in die Wechselzone kamen. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Sam Dickinson kommt da rein und da sind keine Fahrräder. Und in dem Moment stellst du dir nur eine Frage. Was geht hier ab? Warum bin ich denn jetzt der Erste hier?
Und dann denkst du vielleicht als erstes,
habe ich Scheiße gebaut? Bin ich ja zu früh abgebogen? Nee, alles gut. Also die Kameraleute haben ihnen das dann zugerufen, aber du merkst schon, wie der wechselt, ne? Total langsam. Der hat überhaupt nicht, der war gar nicht da dafür, da jetzt das Rennen anzuführen und auch wie er losgelaufen ist. Es sei eher so, da ist ganz, ganz, ganz viel im Kopf passiert. Bei Mika Not war es ähnlich. Der hat die gleichen Fragezeichen im Gesicht gehabt. Und dann ging es raus für die beiden auf die Laufstrecke, die ja wieder rum ein Kurs war, der sehr, sehr, sehr viele Runden zu absolvieren hatte. Nämlich 8 wären es gewesen. Und nach der ersten Runde, wollte es der Zufall, kommen dann Sam Dickinson und Mika Not vorbeigerauscht, genau in dem Moment, als Hayden Wild und seine Gang die Runde fertig gemacht haben. Hayden Wild, wie von der Tarantel gestochen, die Sachen angezogen und rauf auf die Laufstrecke. Der hatte nämlich Redebedarf. Der wollte nämlich seinen Konkurrenten dann noch schnell mitteilen, dass alle alles falsch gemacht haben, nur er nicht. Alle sind kurz. Also, das war faszinierend zu sehen. Schön, dass die Mikrofone dabei waren.
Ich fand's auch gut, wie er also an jedem einmal vorbeigelaufen ist und mit jedem so ein Streitgespräch angefangen hat.
Ja.
Zum nächsten dann wieder anfangen.
Ja, also auch die Begründung, ja, ich hatte aber nur 76, haben alle anderen auch gesagt, so, ja, ja. Wir auch. Aber du hast eine. Und vor allen Dingen interessant auch, ne, bei was für einem Tempo dann diese Unterhaltung stattfinden, ne? Wut entbrannt irgendwie
bei 3,15 pro Kilometer.
Ja. Und sowohl Mika Not hat es auch irgendwie versucht zu erklären. Sam Dickinson hat es einfach so an sich abprallen lassen. Er hat einfach gesagt so, und er so, what's going on? Und er so, ja, du hast halt eine Runde zu viel gemacht. Und er so, nein, hab ich nicht. Doch. Oh Gott, das war so schlimm. Also es war wirklich schlimm mit anzugucken. Aber in dem Moment habe ich halt noch gedacht, ja, okay, wir haben halt eine andere Führungskonstellation jetzt. Das wird auf jeden Fall spannend, wer das Rennen gewinnt. Und es war ja noch eine spannende Frage, wie nah wird Hayden Wild noch rankommen? Weil der hatte natürlich, der war auf einer Mission. Der hat dann gesagt, okay, jetzt Vollgas, mal schauen, wie weit ich noch nach vorne komme. Und das hätte auch nochmal spannend werden können. Also da hatten sie mich wieder, also so langweilig das Radfahren war, so spannend fand ich es dann auf einmal beim Laufen wieder, aus traurigen Gründen, aber trotzdem wurde dann die Action geboten und dann war ich dann auch wirklich gespannt, wer es dann letztendlich macht. Und ich habe das ja hier schon auch häufiger mal den Namen Morgan Pearson sehr euphorisch erwähnt, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde, zu was der dann noch beim Laufen noch fähig ist. Auf jeden Fall einer der besten Läufer im Triathlon überhaupt. Und der hat dann auch die Beine in die Hand genommen, ne?
Ja, und hat sich dann auch nach, doch schon ein paar Runden an die Spitze gesetzt und hat dann auch nochmal irgendwann attackiert und es sah eigentlich so aus, er geht jetzt als Führender auf die letzte Runde und das Ding ist im Sack, bis er dann in die letzte Runde gegangen ist und die anderen nicht. Ja. Und die anderen sind ins Ziel gelaufen.
Und der Umschnitt in der Übertragung war ja wieder wie gemalt. Man sieht auf der einen Seite, sieht man noch, wie Morgan Pearson quasi dem Sieg entgegenläuft und man sagt so,
die Runde noch und dann hat er es.
Die hat er, da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Umschnitt, Mika Not kommt in den Zielkanal und hält das Banner hoch. Und jeder weiß schon, da ist auf jeden Fall was falsch. Einer ist entweder zu kurz oder einer zu lang. Und mein erster Reflex war, da habe ich gedacht so, das kann doch nicht sein. Macht der jetzt auch noch eine Runde zu viel? Das war mein Gedanke so, ne, weil ich das nicht für möglich gehalten habe, dass das andere passiert. Aber auf einmal kommen die ganzen anderen Athleten. Sam Dickinson kommt mit rein, Winston Luis kommt mit rein, Schomburg kommt mit rein. Und dann habe ich gesagt, okay, da ist irgendwas anderes schiefgelaufen. Ende vom Lied war, Es gab Trouble mit der Anzeige.
Die Anzeige war kaputt. Die Anzeige hat wohl schon am Anfang des Laufens nicht funktioniert. Das meinte Mika Not auch hinterher in seinem Video auf Instagram, wo er gesagt hat, es wurde nicht richtig angezeigt und er musste auch seinen Support fragen und Schiedsrichter, auf welcher Runde er jetzt überhaupt ist, weil er auch ohne Uhr gelaufen ist, also gar keinen Überblick über die Situation hatte. Und dann, du hast es angesprochen, es waren nochmal 8 Runden und ich glaube, also wir wissen es nicht genau, wie es bei Morgan Pearson war, ob bei ihm auch schon stand, er muss zum Ziel laufen und einfach wusste, nein, ich muss noch eine Runde laufen, das ist falsch. Oder ob bei ihm noch stand, er muss noch eine Runde laufen und dann, nachdem er durch war, die Anzeige umgeswitcht ist. Also das können wir leider nicht sagen, aber es war dann so, dass Mika Not und den folgenden Athleten dann angezeigt wurde, nach 7 von 8 Runden, sie müssen in den Zielkanal laufen.
Ja. Und Mr. Luis hat es auch so kommentiert, wenn die Anzeige sagt, zum Ziel, dann gehe ich zum Ziel. So, irgendwann waren dann alle da, Morgan Pearson kam dann auch irgendwann und zuckte mit den Schultern und hat gesagt so, ey, was geht, wieso seid ihr alle schon da, ich bin der Sieger, wieso, was ist hier los? Und es wurde wild diskutiert, dann beeilte sich die Regie ganz schnell quasi da umzuschalten, es gab auch keine Interviews, Jan Frodeno hat gefeixt am Mikro und hat halt gesagt irgendwie so, ja, ich, mit den Interviews warten wir glaube ich noch ein bisschen, da müssen wir erstmal gucken, bis sich das alles wieder beruhigt hat und bis wir eine Entscheidung haben, ja. Denn das stand jetzt erstmal im Raum, wer hat denn jetzt gewonnen, was ist denn jetzt hier passiert, wer hat die Fehler gemacht und das musste erstmal ausdiskutiert werden.
Die PTO und CEO Sam Rainoff haben dann kurz darauf ein Statement abgegeben, wie sie das Ganze werten. Und zwar ist es jetzt so, dass die Zeiten genommen wurden nach der 7 von 8 Laufrunden. Also dass man diese letzte Runde, die Morgan Pearson und 3 weitere, die dann noch dabei waren, das waren Jake Birdwhistle, Jason West und Gregory Barnaby, die ja auch noch die 8. Runde gelaufen sind als einzige von allen Athleten, dass man diese Runde einfach annulliert und die Wertung nach der 7. Runde nimmt, also Morgan Pearson vor Mika Not und Gregory Barnaby, wie sie dann quasi auf die letzte Runde gegangen wären.
Ja, und die Formulierung lautete quasi, nach den Richtlinien von World Triathlon hätte das jetzt so stattgefunden. Von den Athleten weiß man aber im Nachgang, die haben mehrere sich so geäußert, dass quasi alle zusammengetrommelt wurden und dass sie quasi darüber abstimmen sollten, wie jetzt verfahren wird. Denn es stand natürlich auch die andere Variante im Raum. Leute, 4 Leute haben den Kurs komplett absolviert, alle anderen nicht. Das heißt, 4 Leute sind im Ziel, alle anderen werden disqualifiziert. Komplett anderes Ergebnis. Und die Frage ist, also das wirft verschiedene Fragen auf. Und da bin ich bei Martin von Riel, der eine ganz, 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 ganz lange quasi Abrechnung geschrieben hat auf Instagram, der gesagt hat, okay, wir haben hier folgendes Szenario. Alle sagen, wir sind schuld daran, dass wir eine Runde zu viel gemacht haben. Verantwortung beim Athleten. Dann wird beim Laufen ein Fehler gemacht. Die Leute biegen zu früh ab, inklusive ihm auch allerdings, muss man tatsächlich sagen. Da liegt dann aber die Verantwortung beim Veranstalter und da wird dann gesagt, ja, das gab Probleme, deswegen wird das nicht gemacht. Und er beklagt sich ganz, ganz bitter über diese Ungleichbehandlung aus seiner Sicht. Ne? Ich finde das, also man kann bestimmt zu verschiedenen Ergebnissen kommen und kann, so genau kenne ich auch die Regeln und die Bestimmungen und ob es da Unterschiede gibt und so weiter, kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass solche Abstimmungen tatsächlich auch wirklich ja schwierig sind. Ich meine, jetzt weiß ich nicht, wer wie abgestimmt hat, aber bei Birdwhistle war es dann halt so, entweder ich könnte mich jetzt melden für, ich finde das eigentlich ganz cool, dass ich 4. bin, oder ich werde 3. ist halt aber auch ein harter Unterschied.
Ja.
Ja.
Die PTO sagt halt, beim Radfahren sind die Athleten schuld, weil sie nicht richtig gezählt haben und beim Laufen ist die PTO selbst schuld, weil die Anzeige nicht funktioniert hat. Aber Martin van Riel sagt halt, warum ist denn beim Radfahren die PTO nicht auch schuld, weil kein Hinweis darauf gegeben wurde, dass das Radfahren zu Ende ist.
Ja, also große Diskussionen auf jeden Fall. Ja, Ende vom Lied. Morgan Pearson gewinnt sein erstes Rennen. Das, ich glaube, so weit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Wäre ihm vielleicht nicht gelungen, wenn Hayne Wild und Martin van Riel und Mathis Magiret vor ihm vom Rad gestiegen wären.
Das kann man schon sagen. Weil
das darf man, glaube ich, sagen. Ich glaube,
weil Hayne Wild den schnellsten Laufsplit hatte.
So ist es. Ja, und deswegen, aber das ist nun mal so. Das ist, wie es immer heißt, man kann nur die schlagen, die an der Startlinie sind, man kann auch nur die schlagen, die
noch im Rennen sind.
Ja, die noch im Rennen sind. Aber deswegen umso bitterer ist das eigentlich. Also und deswegen bin ich eigentlich auch immer mehr, man hätte, glaube ich, hier eher ein Exempel statuieren müssen und sagen müssen, Fakt ist, es haben nur 4 Athleten die volle Distanz gemacht. Und deswegen werden die gewertet, die anderen werden disqualifiziert. Man muss sie ja nicht irgendwie nicht groß bestrafen oder so. Aber die können eigentlich keine Punkte kriegen dafür. Und zwar auch, selbst wenn wir den Fehler gemacht haben, und das fehlt auch bei der ganzen Geschichte, also in diesem lapidaren Statement sozusagen, ja, wir haben, da gab es ein Problem mit der Anzeige und deswegen wird das jetzt nach den Regeln so gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Morgan Pearson. Finde ich, ist da schon ganz schön viel nicht richtig gelaufen in dem, in dem Rennen, wo man auch ein bisschen mehr, ein bisschen offensiver auch hätte rausgehen können. Ich habe bis heute jetzt zum Beispiel keine Erklärung, keine Pressemitteilung dazu gelesen oder irgendwie Statements oder irgendwas in der Richtung, sondern insgesamt hat das schon ganz schön schlechtes Bild abgeliefert, was so die, ja, den Ablauf des Rennens, muss man sagen, dargelegt hat. Und ich kann Martin van Riel auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite auch, finde ich, macht er sich das auch ein bisschen einfach, wenn er dann quasi so die Verantwortung, er sagt zwar, er übernimmt die Verantwortung, aber so richtig will er auch
nicht. Er sagt auch, es war seine Verantwortung, dass er dann hinter den anderen hinterhergefahren ist.
Das
sagt er auch, ist ganz klar, aber warum, ja.
Aber er war sich doch sicher. Also er hätte ja auch einfach abbiegen können.
Ja, aber wenn du stell dir vor, du bist in dieser Position und du bist dir sicher, ich fahre jetzt in die Wechselzone und die anderen fahren aber weiter. Also was machst du dann?
Schwierig. Ich hätte mich auf die anderen.
Du doch auch erstmal.
Also alles, was mit Zahlen hat, würde ich erstmal anzweifeln, wenn ich dafür verantwortlich
wäre. Dann zweifelst du doch auch erstmal so. Kann ja gar nicht sein.
Ja, genau. Aber deswegen weiß ich nicht, ob ich da so laut gewesen wäre an seiner Stelle. Also deswegen, interessanterweise, Jan Frodeno war ganz aktiv auf Social Media. Ich weiß nicht, der hatte da auch viel Tippbedarf und hat sich vielleicht ein bisschen Popcorn geholt und hat gesagt, da grätsch ich doch mal rein und hat dann halt kommentiert darunter, weil Martin van Riel gesagt hat, irgendwie so der größte Gewinner des Wochenendes ist Ironman im übertragenen Sinne, weil die das halt richtig machen und nicht ihre Athleten im Stich lassen. Und da hat Jan Frodeno drauf gesagt, ja, bringt die Ironman auch das Zählen bis 8 bei? Fragezeichen. Ja, da gab es ein bisschen Action. Ich kann beides verstehen dahingehend, dass man halt eben sagen kann, ja, es bleibt einfach Fakt, egal was ist auf der Strecke, auch wenn ein Motorrad vorne wegfährt und das fährt falsch und da muss man auch nicht nur auf die PTO zeigen, das ist bei jedem Rennen, gibt es solche Fälle oder bei jedem Rennveranstalter.
Wie auch oft das beim Schwimmen schon war, dass das Führungskajak irgendwie falsch gefahren ist und die da hinterher und so ist.
Ja, und bei Ironman war es auch schon von der Strecke runtergeführt, die Leute, also das haben wir alles falsch abbiegen lassen. Da braucht keiner so tun, als wenn er das alles immer selber alles perfekt hinkriegt. Das gibt's überall. Es ist halt aber so ein bisschen der Umgang damit, ne? Und ich kann den Frust kann ich verstehen bei Martin van Riel, denn er schreibt von mehreren $10,000, die ihm flöten gehen. Da spricht er natürlich auch von der Aussicht, gut abzuschneiden in der Endwertung, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema hat sich jetzt leider für ihn auch komplett erledigt. Also sagen wir, er war einfach mal Zweiter geworden hinter Hayden Wild. Das hätte $17,000 gegeben. Jetzt ist er 13. mit $3,000 und das ist ein Geld, was man als Martin van Riel, würde ich sagen, schon mal irgendwie fest einplanen kann. Und auch die Saisonplanung hat er ja auch jetzt kritisiert. Also auch wirklich richtig, richtig kritisiert von der PTO, dass halt mitten im Jahr Rennen nach Australien verlegt werden oder Rennen, die Austragungsorte verschoben werden, die Wochenenden, an denen das stattfindet, die Daten verschoben werden, dass man einfach nicht so professionell seine Saison plant.
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ne? Er hat natürlich aber auch einen gewagten Plan hingelegt, ne? Der gesagt hat, ja, ich wollte 8 PTO-Rennen machen, er wollte aber auch Ironman-Rennen machen. Das hat er auch gemacht und dann ist ihm halt eine Verletzung dann auch dazwischen gekommen. Und dann,
die kann man ja auch nicht
einplanen. Die kann man auch nicht einplanen, genau. Und dann ist er halt, hat sich der Plan geändert, ne, der PTO. Und das ist natürlich schwierig. Aber auch da lag das nicht alles in den Händen der PTO und das ist auch sehr, sehr, sehr schwer, Rennen zu organisieren, verstehe ich auch alles. Aber deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann den Frust irgendwo verstehen, hätte mir, glaube ich, aber trotzdem, glaube ich, erwartet, dass man noch ein bisschen mehr darauf abhebt, ja, dass man auch, ja, auch mehr beteiligt ist, als er, glaube ich, zugeben will am Ende. Aber der Frust war einfach so riesig. wer bin ich, das jetzt zu beurteilen, wie ich reagiert hätte in der Situation? Das kann ich auch nicht sagen. Aber ja, es gab andere Athleten, die auch betroffen sind, die das ein bisschen lockerer genommen haben. Aber er ist wahrscheinlich schon der, ja, den es am härtesten getroffen hat.
Er ist ja auch der Titelverteidiger. Also dann, ja, ist vielleicht nochmal so ein anderes Level.
Ja, aber wen es zum Beispiel eigentlich ja gar nicht überhaupt, also mal vom finanziellen Schaden abgesehen, den ihm der mutmaßliche Sieg gebracht hätte, eigentlich gar keinen Grund hat, so auszuflippen, ist Hayden Wild. Der das größte Rumpelstilzchen da gemacht hat, obwohl er quasi ja und die anderen noch mitgerissen in Abgrund beim Radfahren, dann wirklich ja sich selbst in diese Situation gebracht hat. Und dem es eigentlich, also punktetechnisch kann es ihm ja egal sein.
Ja, das schon. Aber also ja, wenn du im Rennen erstmal in dieser Situation bist, dann, also ich kann es schon nachvollziehen, wenn du erstmal den Fehler nicht bei dir siehst, sondern also der wusste ja erstmal gar nicht, was überhaupt abgeht, weil wie gesagt, alle sind mit ihm mitgefahren. Das Kameramotorrad, das Begleitmotorrad vom Schiedsrichter, die anderen Athleten sind alle mit ihm mitgefahren. Also irgendwo kann ich es schon verstehen, dass man erstmal gar nicht merkt, dass man überhaupt was falsch gemacht hat und dann auch beim Laufen erstmal Klärungsbedarf hat, weil man immer noch denkt, man ist im Recht und die anderen haben was falsch gemacht. Und ja, also ich glaube, er hat noch kein Statement abgegeben oder so.
Naja, aber auch, na gut. Ja. Der war auf jeden Fall on fire. Lange Rede, kurzer Sinn. Wird spannend beim Finale. Vor allen Dingen auch, und damit sind wir dann beim Frauenrennen, wenn das locker durchläuft und die Ergebnisse mal also wirklich ohne Drama ablaufen können, dann kann auch das Sportliche scheinen. Und das war bei Julie Deron der Fall.
Ja, mal wieder, also Debüt, ich glaube, ich habe gestern Debüt gesagt, das war eigentlich Comeback. Comeback wieder von Julie Deron, die ja im Sommer schwer gestürzt ist bei einer Trainingsausfahrt. Deswegen die Ironman WM auf Hawaii verpasst hat, weil es einfach mit der Vorbereitung nicht rechtzeitig geklappt hat. Jetzt wieder zurück ist einfach und wirklich, wirklich solide. Schnellste Radzeit, schnellste Laufzeit und das gegen eine Kate Woff, wo man eigentlich sagt, ist das das Pendant zu Hayden Wild? Aber in dieser Saison schon auch öfter geschlagen, auch von Lucy Charles Barkley. Mhm. Also ganz unbesiegbar sind die alle irgendwie nicht und das macht es halt gerade spannend für das Finale.
Absolut. Also da geht's richtig zur Sache. Lucy Charles Barkley hat auch heute nochmal gepostet. Sie freut sich sehr auf das Finale, weil es da wirklich ein echter Wettkampf ist. Ne? Also kein Taktieren, keine, wenn ich so viele Punkte habe und die hat so und so viele Punkte, Rennen gewinnen, Weltmeisterin werden. Das ist für die Top 3 vorne, das ist die Ansage. Ja. Ne? Man muss das Ding rocken und dann hat man eine Chance. Dann ist man Weltmeisterin. Das ist halt eine sehr, sehr, sehr schöne Ausgangsposition für die Zuschauer.
Ich glaube, das war aber im letzten Jahr auch der Fall, oder? Ich glaube, da hätten die anderen rechnerisch auch noch eine Chance gehabt, aber Taylor Nipp war halt einfach zu dominant.
Ja. Ja. Es ist, genau, ich bin mir nicht, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da hätte es noch nicht gereicht. Wenn jemand anders gewonnen hätte, dann hätte Taylor Nipp nur bis Position so und so erreichen dürfen. Meine ich mich zu erinnern, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Ist jetzt aber hier auf jeden Fall so bei den ersten dreien. Wer gewinnt? Durch.
Und man muss sagen, Taylor Nipp irgendwie dieses Jahr hat kaum noch was mit dem Ausgang zu tun. Also sie konnte jetzt auch nicht alle Rennen einbringen tatsächlich, muss man dazu sagen. Sie hat bisher nur 3 von 5 Rennen eingebracht und es steht nur noch das Finale aus. Liegt auf Platz 6 der Gesamtwertung mit knapp 40 Punkten Rückstand auf Kate Woff.
Ja, total gute, trotzdem grandiose Saison, geile Auftritte gehabt, auch viel Drama irgendwie mit dabei, irgendwie sportliches Drama, aber man konnte sehen, ja, das ist halt ja echtes Renngeschehen so, ne? Das was uns ja letztendlich auch so begeistert daran. Und und bei Julie Deron muss man tatsächlich sagen, wir haben sie ja immer mit genannt, wenn wir über die Top-Favoritinnen geredet haben. Da war sie immer mit am Start und das ist jetzt dann natürlich rückblickend, finde ich nochmal mehr interessant. Was wäre gewesen, wenn die jetzt dann doch nach einer Pause so wieder zurückkommen kann, was wäre gewesen, wenn die Top-Fit in Hawaii gewesen wäre? Das wäre so stark gewesen. Macht aber Bock auf nächste Saisons. Ich meine, das ist ja tatsächlich, ich meine, jetzt haben wir noch quasi Katar und dann ist einmal kurz durchatmen und dann wird es wirklich interessant. Aber da werden wir an einem anderen Tag drüber reden. Wer entscheidet sich wie? Hat die PTO gelitten? Sagen Athleten, ey Leute, das mache ich nicht mehr mit. Und da habe ich kein Interesse mehr dran.
Belgier sagt das, glaube ich.
Ja, ja, ja. Schauen wir mal. Ja. Ne? Schauen wir mal. Vielleicht einigt man sich ja auch und es wird interessant oder wie auch immer. Keine Ahnung, das wird man alles sehen, aber Fakt ist natürlich, Iron Man winkt quasi mit einem Produkt, mit der Pro Series, wo man sagen kann, hier, guck mal, wir haben richtig für Spektakel gesorgt in diesem Jahr und im nächsten Jahr, glaube ich, noch mehr, aber das werden wir auch an anderer Stelle nochmal diskutieren, ja. Weil man das wirklich dann ja schafft, wenn du die Leute dann bei der Stange hältst und die Norweger haben schon angekündigt, wir steigen früh ein, Neuseeland ist, da geht's schon ab für uns und dann zieht sich's halt bis zum Ende und dann ist es nicht so wie in diesem Jahr, dass eben die 73 WM noch nachgelagert ist, sondern im nächsten Jahr ist der Abschluss, die Ironman WM, die neue gemeinsame, das neue gemeinsame Format auf Hawaii und da geht's ab. Da ist dann der Schlusspunkt. Und deswegen, gefühlt, jetzt so aus dem Bauch raus, muss die PDO sich ganz schön strecken fürs nächste Jahr, um wieder ein konkurrenzfähiges Produkt an Start stellen zu können, wo man sagt irgendwie so, ja, das begeistert mich jetzt genauso wie die Pro Series.
Und ich muss auch sagen, das macht man nicht mit noch einem zusätzlichen Rennen im Nahen Osten, wie es nächstes Jahr der Fall sein wird. Es kommt noch ein Rennen in Saudi-Arabien dazu. Wie viele Leute standen beim Zieleinlauf von Julien Durand an der Strecke in Dubai? Ich glaube 13.
Es war schlimm.
Also ich glaube, mehr muss man dazu
bei Männern
nicht sagen.
War es schlimm. Ja. Ja. Es war wirklich schlimm. Also wenn dann schon die Kinder, die neben der Strecke laufen, schon die Hauptattraktion sind, weil irgendwie da Dudes sich abwechseln und mit den Athletinnen mitlaufen und es aber sonst gar niemanden gibt, den das auch nur ansatzweise interessiert und man sich darüber freut, dass es tolle Shots mit dem Hochhaus im Hintergrund gibt, dann ist das einfach unwürdig. Und es tut mir wirklich leid, dass man das auch immer wieder sagen muss. Und bei allem, was das Positives in der Entwicklung entstanden ist aus der PDO, ist das, was sie immer gesagt haben, woran sie sich messen lassen wollen. Sie haben immer gesagt, wir müssen den Triathlon dahin bringen, wo Leute sind. Wir brauchen Zuschauer, sonst kriegen wir das nicht als Fernsehprodukt. Scheint nichts mehr von übrig zu sein. Alles abgerückt, Fernsehprodukt ja. Nicht mehr interessant. Jetzt versuchen sie halt natürlich mit Veranstaltungen vor Ort da Leute zu begeistern. Und wenn man dann alle zusammenzählt, kommen da auch ganz beachtliche Zahlen bei raus mit den Age-Groupern und so weiter. Aber
und mit Fun Run und
Music Run und alles, dann ist das dann ist das vielleicht so, aber ein Fernsehprodukt wird es so nicht.
Nee, und was muss das auch für ein Gefühl sein als Athlet? Irgendwie, weil die Rennen sind ja auch fucking anstrengend. So,
ja.
Du musst ja wirklich den Arsch aufreißen gegen die Besten. Es sind ja auch die Besten der Welt, da anzutreten. Und dann gewinnst du das Ding und biegst in den Zielkanal ein und erwartest, weiß jetzt nicht die Südtribüne vom BVB oder so, aber schon gute Stimmung. Aber und dann sind da 10 Leute.
Das ja, das kann, da kann ich mich nicht reinversetzen. Ich kann mir da vorstellen, dass da man aber auch, dass die schon da mit einem anderen Mindset auch rangehen. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Rennen, was da unten stattfindet und auch WTCS gibt es ja auch Rennen, wo da niemand zuguckt und das gibt es seit Ewigkeiten. Und dann gibt es eben diese Hotspots und da kann man sich in Deutschland schon ein bisschen auf die Schultern klopfen, dass das hier einfach anders abläuft an ganz vielen Orten. Ne? Und ich glaube, wenn Athleten das nicht so im Hinterkopf haben, dann kennen sie das auch nicht. Ich meine, auch in den USA, muss man auch sagen, sind jetzt auch nicht alle Rennen so mit Hurra und riesen viel Leute am Streckenrand. Das ist dann wahrscheinlich als Profi auch eine andere Herangehensweise. Dann machst du da deine Arbeit und da gehört jetzt erstmal nicht dazu, dass du da bejubelt wirst. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für die schöner ist.
Ja.
Ja. Gibt solche und solche Arbeit. Ne?
Ich würde auch gern bejubelt werden.
Du würdest auch ja. Ich glaube, das machen wir mal. Aber bevor ich dich bejubel, machen wir erst nochmal einmal Werbung.
Diese Folge wird euch präsentiert von Feels Like und zwar vom neuen Activation-Komplex von Feels Like, der das Warm-up auf ein neues Level bringt. Das ist ein innovativer Roll-On, den man einfach 5 Minuten vor dem Training aufträgt und der dank 34 aktiver Wirkstoffe tief unter der Haut wirkt. Das Ergebnis: bessere Durchblutung, ein aktiviertes Nervensystem, geschmeidigere Muskulatur, also alles bereit vom ersten Schritt an und mit weniger Risiko für Verletzung. Denn anders als klassische Wärmesalben erzeugt der Activation-Komplex ja nicht nur so ein Hautkribbeln, sondern aktiviert gezielt die Muskulatur von innen heraus. Kein Wunder also, dass er bereits im Spitzen- und Profisport angekommen ist und von der deutschen Nationalmannschaft bis Triathleten wie Patrick Lange und Marathonstars wie Richard Ringer und Henrik Pfeiffer den Activation-Komplex nutzen. Also, wenn du dein Training smarter starten willst, probier einfach den Activation-Komplex aus. Auf www.feelslike.sport bekommst du mit dem Code CL10 10% Preisvorteil und das völlig risikofrei, denn Feelslike bietet eine 100-Tage Zufriedenheitsgarantie. Alle Infos dazu natürlich nochmal unten in den Shownotes.
Ja, das Stichwort Ironman ist gefallen und da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. War schon bevor Dubai Thema wurde, gab es was zu diskutieren. Denn Ironman hat am Freitag die Katze aus dem Sack gelassen und hat gesagt, wir verändern unser Qualifikationssystem. Ein weiteres Mal, nachdem das, ja, man kann eigentlich noch von neuem System sprechen.
Das neue System bekommt ein Update.
Genau, quasi. Es bekommt ein Update und das war ganz interessant. Wir waren nur kurz bevor die Nachricht rauskam, gab es einen Call mit Ironman CEO Scott Deroux, dem das nochmal sehr am Herzen lag, nochmal darzulegen, warum sie das machen und was sie machen, was verändert wird und was passiert. Und der auch nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, dass es kein neues System sei, sondern lediglich eine Anpassung. Darüber müssen wir sprechen und wie wir das einordnen. Erstmal, was ist passiert? Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Wir haben das alles auf trimark.de, kann man das alles nochmal nachlesen, was passiert ist und so weiter. Aber so mal in Kurzform. Man hat das neue performance-basierte System eingeführt. Mit dem Ziel sozusagen, ja, die Performance aller Athleten in den Mittelpunkt zu stellen. Egal ob Männer, ob Frauen, egal wie alt, ne? Und hat dieses System implementiert. Und was ist dabei rausgekommen? Man hat es seit August 25 ist es quasi live, das System. Und es hat sich gezeigt, dass es ein unterschiedliches Ergebnis bei den Slots gibt, was man so nicht erwartet hat. Ironman sagt immer, sie reden nicht von geplant, das kann man nicht sagen, weil sie haben natürlich vorher Berechnungen gemacht und haben gesagt, irgendwie so, ja, mit unserem neuen System gehen wir davon aus, dass das so und so passieren wird. Es ist aber anders gekommen. Und ein Effekt war, am Ende haben deutlich weniger Frauen als gedacht ihren Slot genommen und Slots bekommen. Sogar so weit, dass es eben Rennen gab, wie in beim Ironman California, wo nur eine Frau nachher letztendlich aus dem Performance-Pool einen Slot bekommen hat. Es gab dann eine Petition von Mark Allen, der gesagt hat, das geht so nicht weiter, wir müssen da was für tun, das kann es nicht sein, dass das jetzt dazu führt, dieses neue System. Und das war eben, das ist passiert und es gibt, laut Ironman gibt es verschiedene Gründe dafür und jetzt mal gucken, ob ich das vernünftig zusammengefasst kriege. Also der eine Grund ist zum einen mal, dass man eben diese Slots, die nicht genommen werden, nochmal zur Erinnerung, jeder Mann, jede Frau, der oder die Altersklasse gewinnt, bekommt einen Slot. Also jeder Altersklassensieger oder Siegerin bekommt einen Slot angeboten. Wenn der nicht genommen wird, geht er weiter an den zweiten. Wenn der den nicht nimmt, der oder die den nicht nimmt, geht er weiter an den dritten. Und dann ging dieser Slot, wenn er auch der oder die dritte den nicht genommen hat, in einen gemeinsamen Performance-Pool von Männern und Frauen, wo nach einem Quotienten ausgerechnet wurde, also es wurde quasi eine neue Startliste von allen zusammen, eine neue Ergebnisliste geschaffen, wo die bereinigt wurde. Und anhand dieser Liste wurden diese neuen Plätze dann vergeben in der Reihenfolge. Ganz egal, ob an Mann oder Frau, wer vorne oben in der Liste ist, wurde angeboten. Wenn der nicht wollte, ging er weiter zur nächsten. Und es hat sich rausgestellt, dass eben Frauen deutlich zurückhaltender sind, was die Annahme der Podiumslots angeht. Also 15% der Slots, die Frauen auf dem Podium angeboten wurden, sind in den Performance Pool gewandert. Bei den Männern sind das nur 3%. Sprich, Mathe habe ich vorhin gesagt, schwach. fünfmal mehr oder weniger, was man, je nachdem, wie man sagen will. Also viel mehr Slots bei den Frauen, die nicht genommen wurden, gingen in den Performance Pool als bei den Männern. Die Männer haben immer sofort zugegriffen. Mhm. Und in dem Moment, in dem sie in diesen Performance Pool gingen, war die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Slot an einen Mann ging, extrem viel höher, als dass er an eine Frau ging.
Allein der Tatsache geschuldet, dass viel mehr Männer an einem Triathlon teilnehmen als Frauen.
Genau. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach dann viel, viel höher, dass da eben auch in Anführungszeichen mal gesagt mehr Heißdüsen dabei sind, die einfach da den Slot nehmen und dann auch zugreifen. Und dann gab es Umfragen, woran liegt das? Also das hat Ironman so nicht erwartet. Ne? Mhm. Sie haben halt gesagt, ey, das ist was, wir haben eher damit gerechnet, dass am Ende das mit so 30% der Slots, dass die bei den Frauen landen.
Und dazu muss man sagen, dass die Akzeptanz bei den Frauen nicht bei 30% lag, aber bei 20%, also nicht so weit weg. Das ist aber trotzdem eine gute Quote, wenn man bedenkt, dass nur 15% der Finisher Frauen sind. Also es haben eigentlich, ja, wenn man die Quote betrachtet, mehr Frauen Slots so bekommen durch das neue System. Allerdings, ja, wie du gesagt hast, nicht nur die AK-Siegerin, wenn sie dann keinen Slot genommen haben, sondern Frauen haben einfach viel weniger diese Slots angenommen. Deswegen kam es dann bei der Performance-Pool-Vergabe nicht zu dieser 80-20-Ratio, sondern zu 96-4% tatsächlich. Ja.
Und das hat dann ein bisschen zu Aufregung geführt und hat auch zu Nachfragen geführt. Irgendwie, es gab dann Umfragen von Ironman, die haben es so gesagt, dass sie halt ganz oft tatsächlich auch dann Gründe dafür gehört haben für diese Nicht-Annahme. Also die meisten nehmen ja trotzdem ihren Slot, ne? Das ist ja nicht so. Aber es ist halt höher bei den Frauen als bei den Männern, dass er nicht angenommen wird. Und die beiden Hauptgründe sind entweder ja nicht genügend Zeit für die Entscheidung. Also das war ein Grund, der oft genannt wurde, dass man sich quasi sofort von jetzt auf gleich entscheiden muss und auch oft dann eben auch familiäre Situationen, ne? Wie kann ich das machen? Das hängt dann auch ein bisschen dann zusammen. Männer sind da anders als Frauen. Das ist wahrscheinlich dann einem auch das Spiegel der Gesellschaft, dass dann eben solche Dinge dann häufig dann doch eben Frauen sich eher darum kümmern als Männer und da ein bisschen länger drüber nachdenken müssen und nicht sofort hier schreien. Also das war quasi, das ist passiert. Und ein weiterer Effekt, der möglicherweise auch noch dazu kommt, ist, dass ja die Frauen-WM auf Hawaii gerade erst noch gar nicht mal so lange her ist. Und Ironman hat ein Ranking von der Age-Grouper quasi so, kann man so sagen. Ne? Die Daten liegen ja vor. Und sie haben gesagt, während auf Hawaii ungefähr 60% der Top-Age-Grouperinnen am Start waren in Nizza nur 20% ungefähr der männlichen Top-Age-Grouper am Start. Das heißt, wenn die, ich sag das mal im übertragenen Sinn, das kann man ja nur vermuten, dass das ist, viele Männer, die gesagt haben, wir sparen uns Nizza, greifen aber schon früh an, in diesem Jahr noch, um unsere Quali für nächstes Jahr für Hawaii klarzumachen, waren die Frauen ja gerade erst auf Hawaii gestartet. Bis diese Top-Athletinnen ins Quali-Geschehen eingreifen, das kann halt noch ein bisschen dauern.
Das ist wahrscheinlich erst im Juni oder Juli der Fall.
Genau, ja. Und es ist erst ein Drittel der Saison durch. Ironman sagt, möglicherweise, oder sie gehen eigentlich davon aus, dass das passiert, dass sich das möglicherweise von allein reguliert, sozusagen, dass auch wieder mehr Plätze im Performance-Pool bei den Frauen landen. Sie wollen das aber nicht abwarten, sie wollen jetzt reagieren. Und wie haben sie reagiert? Das kann man im Prinzip so zusammenfassen, dass sie gesagt haben, es gibt diesen Performance Pool, der wird aufgesplittet. Es gibt zukünftig einen für die Männer, einen für die Frauen. Was heißt das? Das heißt, wenn eine Athletin ihre Altersklasse gewonnen hat, ihren Slot ablehnt, dann bleibt es so dabei, dass es zweite, dritte der Slot angeboten wird. Nimmt dann auch die dritte den Slot nicht an, geht er nicht wie früher in einen gemeinsamen Pool, sondern er bleibt im Frauenpool. Das heißt, auf jeden Fall nur Frauen konkurrieren danach um diesen Slot. Mhm. Genau. Und das ist eben die größte Veränderung, dass es eben da weitergeht. Und das ist die Besonderheit, dass Iron Man jetzt hingegangen ist und gesagt hat, wir wollen auch für die Rennen, die schon gewesen sind, werden wir rückwirkend jedem, der nach diesem System, was wir jetzt implementieren, für die nächsten Rennen und die, das jetzt schon stattgefunden hat in Arizona, die kriegen nachträglich Slots angeboten. Sprich, die Gesamtzahl der Slots wird steigen, die hat man dann quasi ja zusätzlich on top, also es wird kein Rennen beschnitten von denen, die noch stattfinden werden, da bleiben alle Slots so, wie sie sind, die angeboten werden, da hat man quasi zusätzliche Slots geschaffen, um eben ja die Leute, sag ich mal in Anführungszeichen, zu entschädigen. Also da wird jetzt angeboten und es gibt es tatsächlich in beiden Fällen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, die quasi Slots angeboten bekommen. Aber natürlich werden da insgesamt, also werden es mehr Frauen sein, die da einen zusätzlichen Slot nehmen können. Und wenn sie ihn nicht nehmen, geht der Rolldown-Prozess ganz normal weiter. Habe ich noch was vergessen? Was gab's noch?
Das hat sich alles sehr gut angehört.
Ja, ich glaube, das ist es. Das sind halt die größten Änderungen. Und die, ja, Iron Man spricht jetzt davon, dass sie sagen so, ja, wir haben das, wir haben schon von Anfang an, und das stimmt auch, haben gesagt, wir werden das natürlich beobachten und werden gucken, wie sich das entwickelt. Und wenn sich das nicht so entwickelt, wie wir das gedacht haben, dann behalten wir uns halt vor oder gucken halt, dass wir das System hier und da anpassen. Das sagt Iron Man, das ist jetzt gerade passiert. Und ich würde allerdings ein bisschen weitergehen, denn letztendlich haben sie jetzt das gemacht, was sie bei der 73-WM ja von vornherein machen bei der Qualifikation. Da gab es ja immer schon die getrennten Performance-Pools, weil es eben zwei unterschiedliche Rennen an unterschiedlichen Tagen sind und die ja beide voll werden müssen. So, und das habe ich noch vergessen. Nochmal Rolle rückwärts. Das, was auch noch wichtig ist, ist, dass jetzt die Menge der Slots, die Performance-Pool-Slots sind, vor dem Rennen festgelegt werden nach der Verteilung der Geschlechter. Das heißt, das ist quasi wieder eine Rolle rückwärts zu dem, wie es quasi, dass man sich das nämlich anguckt, wie viele Männer, wie viele Frauen haben sich angemeldet, guckt sich die Verteilung an und dementsprechend muss man, wenn wir eine bestimmte Anzahl haben von, sagen wir, wir haben ein Beispiel auf unserer Seite, wenn wir Hamburg zum Beispiel nehmen, kommen ja 60 Slots sind im Angebot. Dafür kann man sagen, gehen 24 an die Age Group Podien, ne? Und 36 bleiben im Performance Pool. Und jetzt guckt man sich an, wie viele Frauen starten in Hamburg. Und wir nehmen jetzt mal an, es wären 16%. Keine ganz unrealistische Annahme. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es sogar noch weniger. Dann kann man sagen, dass eben 6 Performance-Plätze, wenn man sie so will, von diesen 36 gehen an Frauen und 30 an Männer. Weil das so die Verteilung ist zwischen Männern und Frauen. Von den Startern. Nicht von den Finishern, sondern von den Startern. Das ist quasi, ja, das neue alte System, wenn man so will. Und damit wäre man dann eben insgesamt, wenn man das splittet, diese, ich weiß, das ist sehr, sehr viel und sehr, sehr kompliziert, aber wir haben vorhin gesagt, 24 Age Group Podien, jeweils 12 für Männer, 12 für Frauen und dann hätte man eben über diese zusätzlichen Plätze, hätte man insgesamt 18 Plätze für die Frauen, 42 für die Männer, damit kommt man auf die 60 Plätze und das wären dann auch ungefähr 30%, da wären wir dann quasi da, was Iron Man am Anfang gedacht hat, wie das System das quasi von alleine ausspucken würde. Ist jetzt quasi über diese Regelung. Ob das dann auch wirklich immer so passiert, ist nicht garantiert, denn das hängt natürlich von der, ich sag das Wort nicht, Wettkampfstärke, Competitiveness der Teilnehmerin ab. Das kann man schlecht vorhersehen und da kommt halt auch dieser Effekt, den ich vorhin gesagt habe, mitzutragen. Aber jetzt ist die große Frage. Das war jetzt ganz viel Vorrede, ganz viel Erklärung. Wie finden wir das denn? Was sagst du?
Ich habe mir, glaube ich, noch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ich das finde. Ich habe es erstmal so hingenommen. Wie findest du das denn?
Ich war überrascht. Als damals uns das zum ersten Mal vorgetragen wurde, wie dieses performance-basierte System funktionieren sollte, habe ich damals die Frage gestellt, Kann man das runterbrechen auf den Satz, jeder gegen jeden? Bei den hieß es ja. Wir wollen quasi das so ein System organisieren, wo Leistung belohnt wird und es sollen alle, die ihre Altersklasse gewinnen, sollen die Chance haben, aber eben nicht nur die, sondern auch alle danach. Und es war halt ganz oft so, dass es eben nur einen Slot gab bei den, also häufig bei den Frauen, aufgrund eben der geringeren Teilnehmerzahlen. Und natürlich auch, das kennen auch Leute in den Randaltersgruppen, sage ich jetzt mal, ne? Also junge, vor allen Dingen auch ältere Altersgruppen, da gibt es dann einen Slot. Und du bist schon dann als Athlet, wo man sagen kann, und das war ja der Gedanke, der dahinter steckte, dass man gesagt hat, ja, aber wenn du wirklich, du bist eigentlich echt nah dran gewesen jetzt an diesem Slot und du gehst jetzt leer aus, obwohl deine Leistung objektiv betrachtet eigentlich besser ist als die vom 24. in der stark besetzten Altersklasse. Und dann soll es auch egal sein, ob das ein Mann oder eine Frau ist, der den Slot bekommt. Die Besten sollen davon profitieren und sollen halt eben diese Slots aus dem Performance Pool bekommen. Das war die Idee. Ich konnte dem was abgewinnen, obwohl es für mich schlecht war. Also wenn für meine, ne, weil ich natürlich in der Altersklasse bin, wo es viele Slots gibt. Ich bin weit davon entfernt, da überhaupt ein Wörtchen mitreden zu können. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall ganz weit davon entfernt. Das ist nämlich, genau. Und deswegen konnte ich dem was abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
weil man so auch garantiert einfach, dass wirklich die Besten zur WM kommen, finde ich persönlich.
Genau. Deswegen konnte ich sagen, ich finde das eigentlich gut. Was ich natürlich nicht gut finde, ist, wenn das dazu führt, dass weniger Frauen zur WM fahren.
Ja.
Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Und ich empfinde das schon als mehr als eine Anpassung des Systems, sondern ich finde, das ist eine krasse Abkehr davon. Und ich frage mich, warum man das jetzt erst einführt. Also ich kann nur mutmaßen, ne? Der Druck wurde natürlich groß, ein sechsfacher Weltmeister startet eine Petition, viele Profis haben ihn unterstützt und haben gesagt, ja, ey, das geht nicht.
Aber
das,
ich weiß auch nicht, ob diese Petition gestartet wurde oder auch die Kritik größer wurde, einfach weil die Leute sich vielleicht auch nicht genug mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil die Leute, die sich beschwert haben, haben immer nur die Verteilung in den Performance-Pools gesehen. Ja. Und da war die Verteilung halt 96% für Männer und 4% Performance-Pool-Slots für Frauen. Wenn man sich aber die komplette Verteilung mit AK-Siegerinnen und AK-Siegern angeguckt hat, dann war diese Verteilung halt einfach weiterhin 80-20, so wie auch die Finisher-Quote ist. Und ich finde, wenn man jetzt auch sagt, es sind 15% Finisher-Frauen bei einer Langdistanz, aber trotzdem kriegen 20% ja. Frauen den Slot, warum muss man das auch noch weiter, also es ist ja gut, dass mehr Frauen Triathlon machen und mehr Frauen zur WM kommen und das Frauenfeld generell kompetitiver wird, aber warum muss man das auch noch gekünstelt, jetzt noch weiter auf 30% erhöhen? Geht dann nicht diese Competitiveness, wie wir es schon gesagt haben, geht das dann nicht verloren, weil man einfach dann nicht mehr wirklich die besten Athletinnen am Start hat, sondern das Niveau sinkt dann halt einfach, je weiter auch, also je mehr Slots man zur Verfügung stellt für Frauen, desto schlechter in Anführungsstrichen wird das Niveau auch einfach.
Ja, ich bin da wirklich, ehrlich gesagt, bin ich unentschieden. Also ich würde mir ja wünschen, dass das auch viel, viel, viel größer wird. Und ich finde immer, das ist ja immer mein Argument, ist ja immer, solange die Besten fahren, sprich die Altersklassensiegerinnen, ist das auch relativ egal, an wen die Plätze danach gehen. Aber um die Sichtbarkeit zu erhöhen, ist es gut, dass es mehr Frauen gibt. Ich kann aber auch das verstehen, wenn ein Mann, der sich den Arsch aufreißt schon seit Jahren und wie ein Wilder trainiert und aber einfach nicht näher kommt in seiner Altersklasse, dass der darüber linst und sagt irgendwie, da wird jetzt alles dafür getan, dass es quasi einfacher wird, in Anführungszeichen. Da sind viele Sachen mitzubedenken. Also trotzdem bin ich überrascht letztendlich davon, dass sie dann jetzt so schnell reagieren und zu sagen, eben obwohl sie sagen, naja, dieser, sagen wir mal, alle Frauen sind in Kona gewesen, dass dieser Effekt, dass das sich noch durchschnupfen würde, möglicherweise über das Jahr, dass sie das aber nicht abwarten und sagen, wir korrigieren das System vorher und dann eben so eine krasse Abkehr machen von dem jeder gegen jeden Prinzip. Ich sag mal so, wenn das quasi, das hätte man auch vorher haben können, weil ich meine, bei 70.3 machen sie es ja genauso. Da hätte man auch vorher sagen können, wir machen Performance Pool. Also dieses System war ja eins, was auf der Hand gelegen hätte. Ne? Wir haben auch, als die Diskussion lauter wurde, ja auch in der Redaktion darüber diskutiert. Und das waren genau die Punkte, die wir angesprochen haben. Die haben ja auch gesagt, ja, warum macht man da nicht einfach getrennte Performance Pools? Ja, und dann nach der Verteilung, dann wird es halt, ja, dann wird es halt wieder einfacher. Es gibt, wird dann halt mit zweierlei Maß gemessen und es ist halt nicht mehr jeder gegen jeden. Ich glaube, dass Ironman das auch deswegen macht, weil natürlich will kein Unternehmen, kein Veranstalter will irgendwie, dass das so laut wird und zu sagen, ihr benachteiligt die Frauen. Das will, ob das stimmt oder nicht, das sei ja vollkommen dahingestellt, aber es ist halt genau so, wie du gesagt hast. Ich glaube auch, dass viele, die das kritisiert haben, nicht ausreichend sich darüber Gedanken gemacht haben, dass man da nur über den Performance Pool redet und dass diese Slots ja den Frauen angeboten wurden. Ne? Und dass sie
und auch beim Ironman California in dem Fall,
ja,
eine Frau hat den Slot angenommen im Performance Pool, aber davor haben schon 4 oder 5 Frauen, man kann ja das Ranking nachgucken in der App, wie das aufgestellt wird, 4 oder 5 Frauen haben den Slot davor schon abgelehnt.
Genau. Und darüber muss man sich dann vielleicht eher Gedanken machen, dass man sich wirklich darüber auch unterhält und sagt irgendwie so, woran liegt das? Woran liegt das, dass Frauen da diese Slots zurückgeben? Gibt es eben andere Voraussetzungen? So, ne? Kann man irgendwas dafür tun,
ja,
dass das mehr wird, dass das einfacher wird, dass sie sich dafür entscheiden? Man muss auch nachforschen. Gibt es überhaupt so viele Frauen, die das wollen? Ja, die so wie viele Männer sich auf die Brust klopfen, wollte ich gerade sagen, und sagen, hier, ich gehe nach Hawaii. Ne? Oder sagen viele, ich betreibe den Sport einfach aus ganz anderen Gründen und ich mache auch Langdistanz, aber geschenkt, ich will nicht nach Hawaii. Ja. Ne? Kann jemand anders machen. Das sind ja alles Fragen, die uns schon ganz, ganz, ganz lange beschäftigen und auch noch weiter beschäftigen werden. Ich bin gespannt, was das für einen Effekt hat. Also ich glaube, das kann man noch nicht hundertprozentig vorhersagen, ob es tatsächlich dazu führt, zu der Verteilung. Das hängt dann natürlich auch immer stark bei den Rennen davon ab, wie hoch ist der Frauenanteil, die da an den Start gehen. Ne? Bei Rennen, wenn der Anteil Richtung 10% geht, dann bleibt natürlich für den Performance-Pool nicht mehr viel über.
Ne? Ja, man muss einfach Maßnahmen schaffen, die es auch ermöglichen, dass mehr Frauen generell, wenn sie es denn wollen, an den Leistungssport herangetrieben werden und auch Bock darauf haben. Und dass man Frauen den Zugang einfach ermöglicht oder einfacher macht zum Triathlon und zum Leistungssport generell, weil es ist halt immer diese familiäre Bürde, die dann doch meistens die Frau irgendwie bei sich trägt und dass man da irgendwie an der Wurzel arbeitet und nicht einfach nur wahllos Slots oben drauf packt, damit man möglichst den Frauenanteil irgendwie erhöhen kann.
Denn das war eigentlich das Ergebnis, wo man gesagt hat, irgendwie, das hat nicht dazu geführt, dass das nachhaltiger geworden ist. Den Weg ist Ironman ja schon mal gegangen, dass man mit Slots um sich geworfen hat und gesagt hat, dadurch wollen wir mehr Frauen zum Triathlon bringen. Das kann man natürlich auch argumentieren, dass das vielleicht ein bisschen zu kurz gedauert hat, das Ganze, dass es auch gehinkt hat, weil wir hatten dann Nizza und wir hatten Hawaii und so weiter. Jetzt sind wir wieder auf Hawaii. Wir machen, würde ich sagen, mal einen Deckel drauf hier, weil wir es noch nicht abschließend bewerten können. Aber ja, Ironman hat diesen Schritt gemacht und wir werden das sehr, sehr gut im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Fakt ist, für mich ist es schwerer geworden. aber das spielt auch keine Rolle. Ich mache gar keinen Ironman. Wer keinen Ironman macht, kann nicht nach Hawaii. So einfach ist das.
Fertig muss auch aus. Nicht.
Muss auch nicht.
Muss auch nicht.
Aber muss man sich, wer weiß, sagen wir mal noch nicht.
Mal gucken, wie es im nächsten Jahr um das System aus. Also dann auch, also wir haben ja schon drüber gesprochen, dann auch, wenn im Juni und Juli dann auch die Saison mehr anläuft, wie es dann auch aussieht von der Verteilung und wie die Annahmequote dann aussieht, das wird sich ja alles noch zeigen.
Ja, das ist halt auch alles nicht so einfach. Man muss das halt auch alles erstmal, und ich glaube auch, wenn man jetzt hier zuhört, da kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere schon Rauch aus den Ohren steigt und sagt so, das muss ich alles nochmal nachlesen. So, es ist auch echt nicht so einfach auf den ersten Blick zu verstehen, weil man viele Sachen bedenken muss. Wenn man es dann mal einmal verstanden hat, dann ist es nicht mehr so schwer. Aber es ist, man muss dann auch die Zahlen vor sich haben. Und das ist natürlich dann jetzt auch noch neu, das muss man auch noch als letztes noch, der Quotient, mit dem man dann seine bereinigte Zeit in seinem Geschlecht ermittelt, der ist ja bekannt und der ändert sich natürlich jetzt für die Frauen. Also für die Männer bleibt der gleich, der Kona-Standard in der jeweiligen Altersklasse von aus den letzten 5 Jahren rückregend von aus den Hawaii-Ergebnissen dann eben quasi, wo man dazu steht sozusagen und der dann wieder auf die Rennen runtergebrochen wird. Ihr kennt das schon, diesen gibt es dann eben 2 Kona-Standards, einen für Männer und einen für Frauen. So. Und jetzt warten wir auf das nächste Ironman-Rennen und dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber vorher machen wir nochmal Werbung.
Unser heutiger Partner ist Wahoo Fitness, vielen von euch bekannt durch Bike, GPS-Computer oder den Kicker Smart Trainer für das Rad. Jetzt bringt Wahoo das nächste große Ding fürs Indoor-Training und zwar das Kicker Run. Ein smartes Laufband, das euer Training revolutioniert. Denn mit dem neuen Run-Free-Modus bestimmt ihr ganz natürlich das Tempo mit euren eigenen Schritten. Also ohne Knöpfe, ohne Bedienung, einfach laufen, so wie draußen, nur wetterunabhängig und mit kompletter Integration in Plattformen wie zum Beispiel Swift Run. Steigerungsänderungen in virtuellen Welten, die spürt ihr automatisch und das Laufband hat sogar eine negative Steigung, also ihr könnt auch auf dem Laufband bergab laufen, wenn ihr denn Bock habt. Selbst Profis wie Lucy Charles Barkley oder die Marathonasse Esther und Henrik Pfeiffer setzen beim Intervalltraining schon lange auf das Kicker Run mit Tempi bis zu 2 Minuten 30 pro Kilometer, also da ist wirklich für jeden etwas dabei. Und das Beste ist, wenn ihr euch jetzt einen Kicker Run bei ausgewählten Fachhändlern oder direkt auf wahoofitness.com bestellt, bekommt ihr mit dem Code Pfeiffer, also wie bei Esther und Henrik Pfeiffer mit Doppel-F in der Mitte, einen Kicker Headwind kostenlos dazu, also den smarten Ventilator, der sich nach Herzfrequenz oder Geschwindigkeit steuern lässt. Geliefert wird das Ganze mit White Glove Service, das heißt, das Team bringt euch das Laufband direkt ins Haus, baut alles auf, erklärt alles und nimmt die Verpackung wieder mit. Komplett gratis. Alles weitere dazu natürlich in den Shownotes.
Ja, Stichwort Ironman. Es war auch Ironman Racing. Darüber müssen wir auch nochmal ganz kurz reden, weil wir da unterschiedlicher Meinung sind. Vor allen Dingen, was das Männerrennen angeht. War kein Pro-Rennen, kein Pro-Series-Rennen in Arizona. Von daher dementsprechend die mediale, auch von Ironman-Aufbereitung nicht so wahnsinnig groß, aber natürlich trotzdem interessant, weil es natürlich jetzt schon darum geht, für den einen oder anderen bei den Rennen und auch bei denen, die jetzt noch kommen, sich zu qualifizieren schon für nächstes Jahr, für die große Rückkehr nach Kailua Kona.
Ja, 3 Slots gab es jeweils für Männer und für Frauen und die wurden natürlich vergeben. Bei Sam Long, bei dem wusste man ja irgendwie so die ganze Rennwoche noch nicht, ob er wirklich starten wird, denn er erwartet sein zweites Kind und der originelle Geburtstermin fiel eigentlich auf den Renntag und das ist dann doch nicht passiert und er konnte dann doch starten und hat sich am Ende mit einem zweiten Platz belohnt hinter Menno Kohlhaas und Ben Knut ist auf Platz 3 ins Ziel gekommen, also das ist schon mal die ersten 3 Slots für die Männer.
Ja, und bevor es großen Aufschrei gibt, also Sam Long hat nochmal klar gemacht, seine Frau war diejenige, die gesagt hat, mach es, Junge, geh racen, ich will, dass du da an den Start gehst. Wer weiß, vielleicht will sie auch nach Hawaii. Ja, das ist bei Sam Long ist das ja ein Fluch. Der war quasi für 2020, ja, war er quasi qualifiziert und dann, wir wissen alle, was dann passiert ist und wie die Slots umhergereicht wurden und dann St. George und da wurde dann vorher vom Auto angefahren und da war alles sehr, sehr, sehr schwierig für ihn auf jeden Fall. Und dann ist es gar nicht mehr so gelaufen.
Und dann war Nizza in diesem Jahr auch kein Hawaii und jetzt gibt er hoffentlich im nächsten Jahr sein Kona-Debüt.
Genau, den Slot hat er klar gemacht. Personal Best für ihn, ne? Weil so gut wir ihn ja auch vor allen Dingen meistens am Anfang der Saison schon irgendwie auf kürzeren Distanzen, Mitteldistanz, T100 und so weiter gesehen haben, so schwer tut er sich ja eigentlich auf der Langdistanz häufig. Und jetzt könnte man argumentieren und sagen, naja, auch diesmal hat er nicht gewonnen, aber es lohnt trotzdem nochmal hinzugucken. Also wie gesagt, Personal Best für ihn, auch wenn dann letztendlich beim Lauf hinten raus 2:40:33, da haben wir natürlich, weil die Zeiten einfach so extrem gepurzelt sind, schon andere Sachen gesehen.
Ja, Sieger Menno Kolas hat dann eine 2:35.47 geliefert, also ganze 5 Minuten schneller gelaufen. Sam Long natürlich auch nicht der beste Schwimmer, muss man dazu sagen. Also auch beim Schwimmen hat er schon 4 Minuten verloren. Das heißt, er ist mit einem Rückstand von ganz genau 8,5 Minuten ins Ziel gekommen. Ist natürlich auf einer Langdistanz schon eine Packung, vor allem wenn man dann auch beim Laufen 5 Minuten verliert. Muss man aber auch dazu sagen, er hatte bestimmt auch noch andere Gedanken irgendwie an dem Tag. Tatsächlich ist er aber bisher nur einmal unter 2:40 gelaufen. Das war jetzt in Nizza der Fall. Und um die ganz großen Rennen zu gewinnen, da müsste man noch so 7-8 Minuten abziehen.
Ja, ich bin recht zuversichtlich, dass ihm das gelingt. Ich weiß, das unterscheidet uns, aber das ist so. ich glaube tatsächlich, dass wenn er sich konzentriert, nicht... Ja, wie dieses Hickhack macht, irgendwie mit verschiedenen Rennformaten jongliert, sondern sich wirklich auf eine vernünftige Saison konzentriert, und das glaube ich einfach, dass er das jetzt tun wird, dann glaube ich schon, dass er einer ist, der da so nach vorne kommen kann. Ich will jetzt keine Platzierung da nennen, aber ja. Und gerade eben auch den Lauf, das muss man natürlich sehen, klar war es dann schwierig gegen Ende, aber da war ihm dann aber auch schon klar, denke ich, dass er einfach auch nicht mehr bis nach ganz vorne, er musste ja aufholen, er ja schon auf den zweiten Platz. Und Menno Kohlhaas, muss man einfach sagen, war halt auch echt richtig, richtig stark. 2:35.47 seine Endzeit, das sind ja
7:28 am Ende.
Das ist Wahnsinn, wenn du das überlegst, ne, das war vor kurzem, in Anführungszeichen, war das Weltbestzeit. Und das passiert jetzt so bei so einem Rennen. Ist schon sehr, 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 sehr gut.
Das muss man so sagen.
Guter Mann, der ja auch wild auch gewechselt hat, auch T100 Einsätze hatte. Auch da gar nicht so schlecht, ich glaube zweimal Top 5, meine ich. Das geht besser, wenn man sich richtig committet. Und ich glaube, das ist auch ja so ein Signal bestimmt für ihn. Ne? Ich meine, sein Hawaii-Auftritt war ja schon sehr, sehr, sehr gut im letzten Jahr.
Ja.
Und,
5. Platz da, meins auf Hawaii. Und in diesem Jahr, du hast gesagt, eigentlich so den Fokus auf die T100 gelegt, so wie Sam Long auch ja am Anfang der Saison, wo ich damals schon gesagt habe, nicht so schlauer Move von ihm. Ich hoffe, er hat es jetzt mittlerweile auch gemerkt, dass er vielleicht doch lieber auf die Mitteldistanz und Ironman-Langdistanz wechseln sollte und T100 so ein bisschen außen vorlässt. Und vielleicht macht Menno Kolas das jetzt auch, obwohl er natürlich, du hast gesagt, zweimal Top 5, Vierter in London, Vierter in Wollongong, auch da richtig gut abgeliefert hat.
Ja, also der ist gerade richtig, richtig gut drauf gewesen dieses Jahr. Und das ist ja ein Riesensegen, diesen Slot jetzt schon zu haben, ne? Und einfach zu wissen, das habe ich jetzt eingetütet und ich muss nicht darum kämpfen bei einem der frühen Pro-Series-Rennen, weil da wird es ja mega zur Sache gehen. Da werden wir wieder Startfelder haben, wo du denkst so, boah, da sind aber mindestens 10, die um 4 Plätze kämpfen oder so, ne? Wo du dann sagst, die werden richtig enttäuscht sein, wenn ihnen das nicht gelingt. Und dann gelingst dir beim ersten Rennen nicht, dann vielleicht beim zweiten nicht. Und da auf einmal bist du mittendrin und musst dann schon quasi nach so Strohhalmen greifen. Und das ist halt auch beim Drittplatzierten, bei Ben Canute, ist es auf jeden Fall auch tatsächlich jetzt wieder eine Langdistanz gewesen. Er war halt dann kurz dahinter, 7:38, hat er jetzt, glaube ich, auch selber so gesagt. Er war ja in Rot schon mal auf dem Treppchen. Das war quasi das letzte Mal, wo ihm eine vernünftige Langdistanz quasi gelungen ist. Und der hatte jetzt gesagt, jetzt, das hat sich gut angefühlt. Nur eine Woche nach der, also so kurz jetzt auch nach der 73 WM, da angreifen zu können und sich einen Podiumsplatz und die Hawaii-Quali sichern zu können, das ist sicher auch eine große Erleichterung für Ben Canute, den ich, das werde ich nicht müde zu betonen, eigentlich immer vorher, bevor er das abgeliefert hat in Rot, auch immer unterschätzt habe, sondern dann habe gedacht, also okay, er ist also in der Lage, da vorne dran zu sein und auf der Langdistanz so abzuliefern, habe ich nicht kommen sehen. Dann habe ich ihn immer bei ganz, ganz vielen Rennen auf Rechnung gehabt und dann ist es nicht passiert. jetzt ist er wieder zurück. Also kann ich mich wieder befassen mit dem Namen auf jeden Fall und mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, war auch schon immer ein schneller Schwimmer auch und auch hier drittschnellste Schwimmzeit, viertschnellste Radzeit, nur beim Laufen. Auch da nochmal 5 Minuten dann hinterher langsamer gewesen als Sam Long. Ja. Da kann er jetzt noch im Winter dran arbeiten. Ansonsten gutes Paket.
Da wird gefeilt.
Da wird richtig gefeilt. Ein großer Freund des Athletiktrainings.
Ja.
Ist er.
Der ganz, ganz ausgefeilte, teilt das immer auf Instagram und macht ganz wilde so Balanceaktionen und sowas und so, ne? Und, ja. Und mit Geräten auch und so.
Mit, ja, Wackelbrettern, nicht alles ist dabei. Wackelbretter, Seile, alles, was das Home Gym so bieten kann, ist sehr beeindruckend anzusehen manchmal.
Ja, sollten wir uns vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen.
Ja.
Dann hau nochmal die Frauen raus.
Bei den Frauen gewinnt Simone Daly vor Rachel Zielinskis und Elisabetta Kuridori. Für Simone Daly war es tatsächlich das letzte Rennen ihrer Karriere. Also nochmal schön mit einem Sieg verabschiedet.
Ist auch stark, ne?
Ist auch stark.
Ja.
Ich weiß noch nicht, ob man dann nochmal zweifelt, ob man vielleicht noch die Karriere beenden sollte.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da machst du drei Kreuze, dass dir das gelungen ist und sagst irgendwie so, puh Gott. Das ist richtig gut, besser wird's nicht.
Vierte wird Alice Alberts, also dann auch die letzte Athletin, die einen Slot bekommt, weil Simone Daly abgelehnt hat.
So ist es. Ja, das war Arizona. Und ja, wenn wir noch mal nach vorne gucken, dann ist der berühmte, würde ich sagen, Ironman Cozumel. Am Horizont erscheint er.
Der große Saisonabschluss, traditionell irgendwie, ne?
Ja.
Und auch für die Age-Grouper, 100 Slots
Wahnsinn.
Wird es geben.
100 Slots. Ja. Da habe ich auch nachgefragt, habe gesagt, wie kommt das? Und dann gesagt so, ja, Cozumel hat immer schon sehr, sehr beliebtes Rennen, auch bei den Age-Groupern, also natürlich auch aus den USA und so weiter, ne? Ja. Und immer schon schwer gefragt und ja, es gibt immer, aber so richtig erklärt sich das mir dann trotzdem nicht. Ich meine, dass es Unterschiede gibt, auch dass die Regionalmeisterschaften auch mehr kriegen als andere Rennen und auch große Rennen.
Aber dann haben die ja meistens so 75.
Ja, genau. Oder dann eben, und wenn es dann runtergeht, gut, Hamburg und Frankfurt haben jetzt gleich, obwohl ja nicht beides Europameisterschaft ist, aber ja. Gibt es irgendwie 60. Ansonsten gibt es halt irgendwie so 40, 55 und so. Hier jetzt 100, das einzige Rennen mit 100. Warum es dann Cozumel getroffen hat, das weiß nur Ironman, aber das wird es auch in Zukunft geben, hieß es, dass die Rennen unterschiedlich bewertet sind, aber das weiß man ja vorher. Also man, die Liste gibt es auch auf trimark.de übrigens, kann man einsehen, wie viele Slots es wo gibt und dementsprechend kann man sich auch anmelden.
Bei den Profis gibt es nicht 100 Slots, bei den Profis gibt es nur 4 Slots, pro Geschlecht.
Ja, aber 4 sind natürlich,
das ist auch viel.
Ist schon eine ganze Menge, vor allen Dingen, wenn ich es richtig sehe, ist bei den Männern noch keiner Mitfahrschein. Sodass es sich ja durchaus für die Leute, die da noch an den Start gehen, wirklich, wirklich lohnt, da die Rückenströmung auszunutzen, die berühmte, die es gibt beim Schwimmen, meistens. Oder immer, kann ich nicht einschätzen, aber das
ist. Ich glaube immer. Ich glaube, manchmal ist sie stärker und manchmal ist sie schwächer, genau. Aber die gibt es eigentlich immer. Und ja, ganz lange stand ganz oben auf der Startliste ein ganz großer Name. Patrick Lange hatte seinen Start angekündigt für den Ironman Cozumel und jetzt kurzfristig vor 3 Tagen musste er leider absagen, weil ihn noch ein Virus eingefangen hat.
Ja, ich habe auch gedacht, das wird ganz schön spannend. Bei Sam Long wusste man es ja auch noch nicht so. Der steht auch immer noch auf der Startliste. Also gerade im Moment, die Startliste, die es gibt von Ironman, die ist nicht aktuell. Da stehen auf jeden Fall noch Namen drauf, von denen man schon weiß, dass sie eben nicht dabei sind. Die beiden prominentesten eben, Patrick Lange und Sam Long, kann man streichen. Und dann, wenn man dann so weiter runterkommt, dann kommt Matthew Marquardt an dritter Stelle. Und dann folgt auch schon recht bald Paul Schuster. Der da auch schon... Jetzt muss ich überlegen, hat er sich damals qualifiziert auf Cozumel? Ich glaube ja. Ich meine, er war da schon mal erfolgreich, was die Quali angeht. Auf jeden Fall ein gutes Pflaster für ihn.
2021 ist er Dritter geworden.
Ja.
Das war da.
Und das war, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, das war das Jahr, als Christian Blumenfeld die Weltbestzeit aufgestellt hat, richtig?
Das ist richtig.
Ja. Und da ist nämlich auch Paul Schuster eine fantastische Schwimmzeit geschwommen, die er vielleicht
39,38.
Ja, die er vielleicht auch so nicht mehr hinlegen wird. Je nachdem, es sei denn, die Strömung trägt ihn ganz nach vorne. Und ich bin echt gespannt. Ich habe irgendwie so das im Gefühl, dass bei Matthew Marquardt weiß man natürlich auch immer nicht so, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, ist es natürlich auch eine richtige Granate, hat aber auch eine lange Saison hinter sich, viele Kreuzfahrt-Trainingseinheiten gemacht. Mal sehen, vielleicht reißt er ja auch so da an. Nein, das wird er nicht tun. Aber
man muss aber mit dem Schiff nach Cozumel reisen, ist ja eine Insel und nur per Schiff erreichbar.
Ja.
Vielleicht kann er noch eine kleine Trainingseinheit.
Meinst du, baut er die Rolle noch auf?
Vielleicht läuft er auf dem Deck hin und her.
Ja, dem ist alles zuzutrauen auf jeden Fall. Für den hat der Tag auch mehr Stunden als für andere Menschen. Von daher ist er sicherlich ein Kandidat, aber 4 Plätze sind natürlich echt, echt viel. Und wer weiß, ob wir nach dem Wochenende sagen, Paul Schuster ist qualifiziert. Schauen wir mal. Ansonsten, wer steht aus deutscher Sicht noch drauf?
Dominik Sovia ist noch am Start.
Ja.
Marc Eggeling aus Deutschland. Andi Dreiz auch. ja, der ja in, bei der 73 WM so ein bisschen das Comeback wiedergegeben hat nach seinem Schlüsselbeinbruch, was glaube ich.
Auf jeden Fall Schuld, irgendwas ja, im Schulterbereich, ja.
Jesse Hinrichs ist noch dabei und Nick Emde.
Ja. Also, die Chancen sind da. Bei den Frauen steht Lisa Perterer ganz oben. Da bin ich auch gerade überfragt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Dass
nach
sie,
dem Rennen in Dubai.
Naja, und auch genau mit diesem
und back, vor Katar.
Back to back to back, ja, to back und noch, ja. Da wird man nochmal drauf gucken können. Aus deutscher Sicht auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Leonie Konchala, die beste Frau nach Laura Philipp auf Hawaii. Top 10. Schauen wir mal, wofür es da reicht.
Erster Langdistanz-Sieg.
Wow, da wollen wir mal. Das wäre ein Kracher.
Es gibt auf jeden Fall noch andere starke Athletinnen. Sarah Svensk zum Beispiel ist da zu nennen oder Danielle Lewis. Anna Pabinger ist die einzige Athletin, die schon einen Slot hat für das kommende Jahr. Und ansonsten aus Deutschland ist noch am Start Lisa Gers.
Ja, also das wird auf jeden Fall auch eine richtig spannende Geschichte. Wird man leider auch nicht so wahnsinnig viel von sehen. Erst im Nachgang wird nicht übertragen. Aber wir werden natürlich dann auf die Ergebnisse trotzdem ein Auge werfen und so gucken, ob wir unserer beliebten Liste der schon qualifizierten deutschsprachigen Athleten schon mal ein paar Namen noch dazufügen können.
So viele sind es ja noch gar nicht.
Nee, das geht ja jetzt erst los. Deswegen, das ist ja das Geile. Weißt, wenn du dich jetzt qualifizierst, dann kannst du so gut feiern bei der Selfish Night.
Bin ich gespannt, was Franzi Hofmann dann macht.
Mit uns, weil du natürlich dann sagen kannst, den Slot habe ich im Sack, ich kann jetzt wirklich schön erstmal Weihnachten machen und dann geht's weiter. Im übertragenen Sinne.
So machen wir das auf jeden Fall.
So machen wir das und für heute machen wir Feierabend. Schön war's.
Lang war's.
Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.